Der Prozess. Eines Tages im Februar bekam ich Besuch. Ein Reporter der Bild-Zeitung hatte sich angekündigt. Er wollte mich begleiten und eine Geschichte über den Arbeitsalltag eines Richters schreiben. Wir trafen uns um 8 Uhr morgens in meinem Richterzimmer. Ich erzählte ihm, was an diesem Tag anstand, der Prozess um einen Asylbewerber. Abdul K. stand wegen mehrerer Straftaten vor Gericht. Die Liste war lang. Beleidigung, Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. Der Bildreporter nahm im Besucherbereich Platz und verfolgte den Prozess. Wir versuchten zunächst, seine Identität festzustellen. Doch Abdul K. blieb ein Phantom, auch als er vor uns saß. Er war möglicherweise Libyer, eventuell aber auch Tunesier oder Marokkaner. Abdul war im Sommer vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, zu einem Zeitpunkt, als täglich tausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Effektive Grenzkontrollen gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Neben wirklich schutzbedürftigen Männern, Frauen und Kindern, die vor dem Syrienkrieg flohen, kamen auch Menschen, die kein Anrecht auf Asyl hatten. Die Angabe falscher Personalien kam damals häufiger vor. Viele Flüchtlinge hatten keine Ausweise dabei und erklärten, sie seien im Krieg verloren gegangen oder auf der Flucht. Auch Abdul hatte keine Papiere. Mittlerweile war es für mich als Richter Alltag, dass ich Fälle verhandelte und Täter auf der Anklagebank sitzen hatte, von denen ich nicht wusste, wer sie überhaupt waren, wer da genau vor uns saß. Es waren Menschen, die sich in Deutschland selbst einen Namen gegeben hatten. Es gab sogar einen Fall, da ging ein Angeklagter in Berufung und vor dem Berufungsgericht sagte er ziemlich frech: »Jetzt verrate ich Ihnen aber mal meine richtigen Personalien«, ohne dass in irgendeiner Art und Weise belegt worden wäre, dass dies nun die richtigen waren. Dass Abdul K. kein Libyer war, hielt ein Dolmetscher vor Gericht für erwiesen. Er nahm an, dass wir es mit einem Tunesier zu tun hatten. Das sei an seiner Aussprache zu erkennen. Tunesier haben nur selten einen Asylanspruch in Deutschland. Wir hörten verschiedene Zeugen. Sie alle attestierten Abdul K. eine ausgeprägte Aggressivität. Außerdem zeichnete sich ein Muster ab. Gegenüber Frauen wurde Abdul besonders aggressiv. Für mich ergab sich der Eindruck, dass sie für ihn Wesen waren, die unter ihm standen, vor denen er keinen Respekt haben musste. Während des gesamten Prozesses schwieg Abdul K. Er saß wie eingesunken auf seinem Stuhl. Die Zeugen erzählten, wie sie von dem Angeklagten beleidigt worden waren, dass sie Nazis seien, Scheißdeutsche in einem Scheißdeutschland. Das konnte ich nicht im Raum stehen lassen. In diesem Moment, nach all den Vernehmungen, hatte ich eine Frage im Kopf, eine ernst gemeinte Frage. »Herr K.«, begann ich, »Sie sprechen von Scheißdeutschland, von Scheißdeutschen. Warum sind Sie dann hier, wenn hier alles so scheiße ist? Was hielt ihn in diesem Land? Was wollte er hier, wenn alles so schlimm war?« Die Frage lag mir auf dem Herzen. Abdul K. antwortete nicht, aber ich sah, wie der Bildjournalist ganz hektisch etwas in seinen Blog notierte. »Wenn Deutschland so scheiße ist, warum sind Sie dann hier?« Für mich war das eine ganz selbstverständliche Frage. Eine Frage, die sich gewissermaßen aus dem Gehörten im Prozess aufdrängte. Ich wollte es wirklich begreifen. Für den Bildreporter aber war die Frage viel mehr. Sie war eine Schlagzeile. Und diese Schlagzeile sollte Karriere machen. Das sollte ich noch zu spüren bekommen. Ich zog mich mit meinen Schöffen zurück und wir entschieden uns für ein Urteil. Wir beschlossen, dass die vielen Straftaten, die dieser Angeklagte begangen hatte, dazu führen müssten, dass er eingesperrt wurde. Sein Verhalten hatte das erträgliche Maß um so viel überschritten, dass die Rechtsordnung reagieren musste. Er hatte so viel Schuld auf sich geladen, dass man ihn einsperren musste, und zwar für eine längere Zeit. Das war die Reaktion des Gerichts. Das hat ein Kollegialgericht, bestehend aus 3 Richtern, so entschieden. 2 Jahre und 6 Monate Haft. Das war sehr viel mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Es war doppelt so viel. Aber das Gericht hielt diese Strafe aufgrund der vorangegangenen Taten für angemessen. Der Verteidiger von Abdul K. kündigte an, er werde Berufung einlegen. Ich verabschiedete mich von dem Reporter, erledigte noch ein wenig Papierkram in meinem Büro und machte schließlich auch Feierabend. Als ich am nächsten Morgen in mein Büro kam, war die Welt eine andere. Oder zumindest meine Welt. Ich fuhr meinen Rechner hoch und stellte schnell fest, dass ich eine ungewöhnlich hohe Anzahl an E-Mails in meinem Postfach hatte. Die meisten waren positiv. Es waren Gratulationsschreiben. Endlich jemand, der Klartext sprach, so der Tenor. Ich brauchte ein paar Minuten, um zu verstehen, was die Menschen eigentlich von mir wollten. Dann erinnerte ich mich an den Journalisten. Da war ja was. Ich kramte unter dem Stapel der tagesaktuellen Presse, die Bild-Zeitung hervor, und staunte nicht schlecht. Man hatte meine gestrige Frage zu einer Schlagzeile gemacht, und zwar zu einer ziemlich großen. Und plötzlich sprachen alle über den Fall Abdul K. Plötzlich sprachen alle über das Phantom. Andere Zeitungen berichteten, im Radio wurde darüber gesprochen. Es gab Blogger, die mein Zitat aufgriffen. Plötzlich nannte man mich Richter Klartext oder Richter Gnadenlos. Ich war erstaunt. Mit einem solchen Interesse hatte ich nicht gerechnet. Warum auch? Ich hatte das gemacht, was ich jeden Tag mache. Ich führte einen Prozess. Ich stellte Fragen. Ich versuchte, mir ein Bild von dem Menschen zu machen, der vor mir saß. Die Sache wurde immer größer. Immer mehr Zeitungen berichteten. Am nächsten Tag riefen mich weitere Journalisten an. Sie alle wollten mit mir sprechen. Wegen dieses Satzes, der mich für ein paar Tage in die bundesdeutsche Öffentlichkeit brachte. TV-Sender riefen an. Sie wollten unbedingt ein Interview mit mir führen. Mit Richter Klartext. Ich lehnte ab. Ich hatte eine eiserne Regel. Ich hatte immer gesagt, dass ich keine Interviews zu meinen eigenen Fällen führen würde, denn ein Richter sollte nie seine Fälle kommentieren. Es sollte nie dazu kommen, dass ein Richter gegenüber der Presse begründen muss, warum er eine Entscheidung so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Ein Richter spricht Recht, aber er soll sich nicht rechtfertigen, wie er Recht spricht. Die Justiz ist unabhängig und nur dem Recht unterworfen. Egal wie das Urteil lautet, der Richter hat, wenn er seine Arbeit richtig gemacht hat, nach Gesetz und Recht gehandelt und nicht aufgrund von Vorurteilen oder Ressentiments. Vor dem Recht sind alle gleich. Es werden weder Rechte noch Linke bevorzugt, weder Liberale noch Konservative, weder Deutsche noch Ausländer. Wer eine Straftat begeht, der wird nach den Möglichkeiten unseres Rechtsstaates dafür belangt. Aber das wollten die Journalisten alles gar nicht wissen. »Sind Sie AfD-Mitglied?«, wurde ich gefragt. »Nein, bin ich nicht. Und auch nicht Anhänger der MLPD, der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschland. Ich bin weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge blind. Ich empfand es als absurd, was geschah. Von diesem Tag an war ich offenbar eine polarisierende Figur in der Öffentlichkeit. Die einen unterstellten mir, ein Nazi zu sein, die anderen fanden, dass sich endlich mal jemand gegen die Flüchtlingsverbrecher zur Wehr setzte. Dabei hatte ich einfach nur unser Gesetz ausgelegt und es angewendet, mehr nicht. Und das Urteil hatte ich nicht allein getroffen. Bei einem Schöffengericht gibt es drei Richter, einen Profi, der Jura studiert hat, und zwei Menschen aus dem Volk. Wenn die beiden Menschen aus dem Volk sagen, dass sie die Strafe als zu hoch oder zu niedrig empfinden, dann habe ich als studierter Jurist mich dem zu beugen. Die Mehrheit entscheidet. Das heißt, wenn mindestens zwei Richter oder eben auch alle drei in einem Prozess sagen, dass das vorgeschlagene Strafmaß der Staatsanwaltschaft zu gering ist, dann ist das eine ganz normale, eine ganz alltägliche Entscheidungsfindung. Der Staatsanwalt darf ein Urteil vorschlagen, der Verteidiger darf ebenfalls ein Urteil vorschlagen, aber es sind die Richter, die das Urteil sprechen. So funktioniert unser Rechtssystem. Der Prozess war nicht allein in Deutschland ein großes Thema, auch in Österreich und in den Niederlanden wurde berichtet. Zuschriften bekam ich aus dem gesamten Bundesgebiet. Ich wurde zu Talkshows eingeladen. Ein Mitglied des Europaparlaments wollte sich mit mir treffen. Ich wollte das alles nicht. Ich war kein Politiker und ich hatte keine Politik gemacht. Und dennoch fand ich es ein bisschen unheimlich, was für eine Welle losgetreten worden war. Mit so etwas rechnet man ja nicht, sei denn man ist auf Publicity aus. Das war ich nicht. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt, aber zum Termin der Berufungsverhandlung erschien Abdul K. nicht. Er ließ sich auch nicht für sein Nichterscheinen entschuldigen. Tatsächlich weiß niemand, wo er heute ist. Er scheint sich abgesetzt zu haben. Er ist untergetaucht. Entsprechend hat sich das Berufungsverfahren erledigt. Unser Urteil ist nun rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft muss es vollstrecken. Es ist daher damit zu rechnen, dass ein Haftbefehl erlassen wird und irgendwann einmal, wenn der Angeklagte in der Bundesrepublik Deutschland angetroffen werden sollte, er seine Strafe verbüßen muss.